Lost ist vor 10 Jahren zu Ende gegangen und das Finale hat uns bis heute nicht losgelassen. Und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, bei dem wir über alles reden, was irgendwie in Deutschland mit Streaming zu tun hat. Ob ihr nun Amazon Prime-Nutzer seid, Netflix-Zugucker, Skype-Zuschauer, Apple TV Plus, Join oder was es da sonst noch so alles gibt, draußen nutzt. Wir sprechen darüber hier bei Streamgestöber. Ich bin Esther, Redakteurin von Moviepilot und sitze hier nicht ganz allein und lost zu Hause, sondern bin mit zwei wunderbaren Kollegen verbunden, die auf ihren jeweiligen Heimatinseln hocken. Damit habe ich jetzt auch die Lost-Metapher vollkommen ausgereizt, glaube ich, und begrüße zum einen Andrea, den größten Losti, die ich so kenne. Hallo Andrea.
Hallo. Ich bin auch ganz aufgeregt. Ich freue mich, dass ich wieder aus dem Urlaub zurück bin und wieder im Podcast. Das ist die eine Sache, warum ich ganz aufgeregt bin. Und wir reden über Lost. Ich habe quasi kaum geschlafen gestern. Ich freue mich so sehr. Schön, hier zu sein.
Ich glaube, wir sind alle froh, dass wir endlich über eine Herzensangelegenheit hier reden können. Und so begrüße ich auch auf der anderen Seite noch Matthias, mit dem ihr definitiv Eisbären stehlen könntet. Hallo, Matthias.
Hallo.
Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil ein ganz besonderer Tag gerade vorbeigegangen ist, nämlich der 23. Mai 2010 war vor genau 10 Jahren, also nein, ein bisschen mehr Tage, aber vor 10 Jahren war nämlich das Lost-Finale, was über die Bildschirme in den USA flimmerte. Und da ist eine riesengroße Serie zu Ende gegangen, die was ganz Besonderes war und wie wir finden auch noch ist, oder? Werden wir gleich rausfinden im Podcast. Und bevor wir da richtig tief einsteigen, vielleicht an euch noch der Hinweis, wir freuen uns natürlich immer auch eure Meinung zu hören, euer Feedback zu kriegen, also gerne mit Sprachnachrichten oder E-Mails, wendet euch an uns an podcast@moviepilot.de, schickt uns Kommentare, eure Meinungen, bewertet uns bei iTunes mit vielen, vielen Sternen oder schickt uns einen Kommentar. Und was besonders schön ist, dass dann tatsächlich auch was zurückkommt von euch. Und da hat zum Beispiel Andrea jetzt mal einen Kommentar mitgebracht, den wir zum Supernatural-Podcast bekommen haben. Da haben wir uns auch gefreut, dass es da nicht nur uns als Fans gibt, die in den leeren Raum hineinreden, sondern andere, die sich auch zurückmelden. Und deshalb sage ich mal, Andrea, wer hat uns denn da geschrieben?
Ja, ich habe sogar zwei ganz tolle Kommentare mitgebracht, die wir nach dem Supernatural-Podcast bekommen haben. Und weil du gerade meintest, dass es so schön ist, dass wir heute bei Lost über eine Herzensangelegenheit reden können, es wäre nicht so, als hätten wir das Supernatural nicht auch gemacht, der kam vor ungefähr einem Monat, der Podcast. Also wenn ihr Supernatural-Fans seid, dann hört da auch auf jeden Fall mal rein. Übrigens, Supernatural ist ja, ich habe mal zurückgerechnet, ich bin nicht so gut im Rechnen, 1 Jahr nach Lost gestartet, also irgendwann tief in den Nullerjahren, haben sie fast was gemeinsam, die Serien. Und ich habe hier einen Kommentar von Daniela, den fand ich ganz großartig, weil Daniela schreibt, dass sie gern Streamgestöber hört und zusätzlich hört sie auch noch gern Wrestling-Podcasts und ich finde, das ist die beste Mischung, die es gibt.
Eine tolle Kombination.
Ja, und sie schreibt, meine liebste und längst geguckte Serie ist Supernatural, gerade höre ich den passenden Podcast. Ich würde mich über einen Podcast über A Handmaid's Tale, Bones und Homeland freuen. Das fand ich auch ganz spannende Vorschläge, wo wir sicher nochmal über den ein oder anderen nachdenken können. Und dann habe ich noch einen Kommentar mitgebracht von Hannah, die uns geschrieben hat, dass sie sich sehr über unsere Supernatural Streamgestöber-Folge gefreut hat, weil sie die Serie selber schon lang leidenschaftlich verfolgt, also genau wie wir. Und sie hat uns gefragt, was wir von den Ghostfacern in der Serie halten. Das ist ja so ein kleiner Ghostbusters-Verschnitt, die im Found-Footage-Look umhertapsen. Esther, und ich glaube, du magst die ziemlich gerne, oder?
Ich finde die sehr witzig, so als Comic Relief und als kompletter Gegenpol zu Sam und Dean, die da mit wenig Autorität eigentlich ihre Geister jagen und nicht wirklich den Erfolg haben, den die Winchesters vorweisen können.
Ja, geht mir genauso. Und damit gebe ich auch dann schon gleich wieder zurück zu dir, Esther, und zu Lost.
Ja, ich denke, bei Lost gibt's ja auch jede Menge Fans, die da mit dem Herzen dabei sind und immer wieder drüber reden können, auch wenn es schon 10 Jahre das Finale her ist. Aber bevor wir uns ganz Lost widmen, würde ich noch sagen, wir brauchen natürlich auch ein paar Streaming-Tipps darüber hinaus. Und deshalb sage ich auf ins Streamgestöber und frage euch, was ihr denn zuletzt geguckt habt, gestreamt habt. Wie sieht's da bei dir aus, Matthias?
Ich habe mich zuletzt auf Amazon Prime verirrt. Da ist nämlich die zweite Staffel von Homecoming gestartet. Das ist eigentlich sehr passend jetzt zu diesem Lost-Podcast, eine Mystery-Drama-Serie. Die erste Staffel stammt da aus dem Jahr 2018 und war noch mit Julia Roberts in der Hauptrolle. In der zweiten Staffel hat sich das jetzt geändert. Da spielt nämlich Janelle Monáe die Hauptrolle. Und das ist angesiedelt, ja, quasi in einer privaten Einrichtung, in der es darum geht, US-Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen wieder zurück in das, ich hätte jetzt fast gesagt, in das echte Leben zu holen. Die sind natürlich auch davor im echten Leben, aber wieder quasi in das zivile Leben einzugliedern. Das ist so der grobe Plot, und ich will gar nicht allzu sehr viel mehr verraten, außer dass das natürlich nur die halbe Wahrheit ist und im Hintergrund ganz andere Dinge vonstatten gehen. Und da habe ich jetzt mit der ersten Folge angefangen und fand das ganz interessant, dass mit der Julia Roberts Figur in der ersten Staffel eigentlich eine Figur im Zentrum stand, die da eher diese beratende Funktion hatte, während Stephen James eine Figur gespielt hat, die eben unter diesen posttraumatischen Belastungsstörungen leidet. Und so wie es jetzt aussieht mit Janelle Monáe, haben wir eher eine Stephen James Figur in der zweiten Staffel, die die Protagonistin ist und auch gleich am Anfang mitten auf einem See, auf einem Boot aufwacht, nicht weiß, wie sie dorthin gekommen ist und plötzlich merkt, dass sie an Orte zurückkehrt, an denen sie offenbar schon vor wenigen Stunden war und mit Menschen wieder Bekanntschaft macht, die sie kennt, und langsam versucht herauszufinden, was das denn da alles soll. Und das finde ich bisher ganz spannend. Ich kann das euch empfehlen. Die Movieplot-Community gibt da bisher 7,1 von 10 Punkten im Schnitt, allerdings bei noch gar nicht so vielen Bewertungen. Ich glaube, es sind minimal über 150. Also vielleicht qualifiziert sich Homecoming da noch als richtiger Geheimtipp, weil ihr das auf Amazon noch nicht entdeckt habt.
Ist es, höre ich das richtig heraus, dass es eine Anthologieserie ist, wenn die zweite Staffel jetzt völlig neue Darsteller hat?
Jein, es ist eine sehr interessante Mischform. Also so einerseits hat man schon diesen krassen Cut, dass die Julia Roberts Figur nicht mehr vorkommt, aber dann zum Beispiel Stephen James ist wieder dabei in der zweiten Staffel, aber der Fokus ist dann doch eben auf der Janelle Monáe Figur. Es ist so ein Hybrid, und die Einrichtung und das Setting im Hintergrund, das bleibt schon das Gleiche, und dieses Programm, das bildet den großen geheimnisvollen Rahmen. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man die erste Staffel gar nicht geschaut hat und jetzt direkt mit der zweiten einsteigt. Also ich glaube, es ist nicht so wie bei American Horror Story oder Fargo, wo man da problemloser bei späteren Staffeln einfach mal reinschnuppern kann. Ich glaube, bei Homecoming ist es schon ganz gut, wenn man sich das vorher angesehen hat. Und es dauert auch gar nicht so lang, das finde ich sehr angenehm. Die Folgen haben immer nur so eine halbe Stunde Länge und es ist trotzdem aufgezogen wie so eine große Dramaserie. Das hat einen sehr schönen Sog einfach.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Also entweder Staffel 1 oder Staffel 2, beides bei Amazon Prime, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das klingt doch spannend, das kommt auf meine Liste. Andrea, wie sieht's bei dir aus? Was stand bei dir am Streaming-Programm ganz vorn in den letzten Tagen?
Ich hätte auch fast die zweite Staffel von Homecoming geguckt, weil ich ein riesiger Janelle Monáe-Fan bin. Ich habe aber die erste Staffel abgebrochen. Und da wäre jetzt meine Frage eben gewesen, muss ich die erste gesehen haben, um die zweite zu gucken? Und Matthias hat mich jetzt, glaube ich, soweit überzeugt, dass ich der ersten auch nochmal eine Chance gebe. Julia Roberts ist ja eh wirklich großartig. Ich habe in meinem Urlaub hauptsächlich Videospiele gespielt. Ich habe gar nicht so viel gestreamt. Schande, Schande, Schande. Aber ich habe, ich habe schon ein bisschen was gestreamt, und zwar über 4 Staffeln Community. Das ist ja nun schon eine Comedy-Serie von Dan Harmon, der später auch zum Beispiel Rick and Morty gemacht hat. Da gibt's alle 6 Staffeln bei Netflix seit einigen Wochen. Und Jenny Jecke hatte in mehreren Podcasts hier bei Streamgestöber schon darauf hingewiesen, und ich habe mir das jetzt zu Herzen genommen und habe das einfach weggebinged im Urlaub wie sonst was. Ich kann es nur wirklich nochmal allen empfehlen. Das ist eine ganz, ganz herzenswarme Comedy über ein paar, ja, Loser, das ist ein bisschen so Breakfast Club-mäßig, ein paar Leute, die im Community College so ein bisschen sich selber suchen und den Sinn so ein bisschen im Leben und sich wieder ein bisschen rehabilitieren müssen und zusammenfinden und dann die krankesten Sachen erleben teilweise. Es gibt sehr viel Meta-Humor, also da musste ich oft an Supernatural denken. Genau, alle 6 Staffeln bei Netflix. Und viele sagen immer, die vierte ist nicht so gut, weil da ist Dan Harmon ausgestiegen, da kommt erst in der fünften wieder. Ich fand die vierte aber okay. Also ich finde, wenn man die ersten drei mag, kann man die auch problemlos gucken und dann in der fünften geht's wieder ein bisschen weiter bergauf. Genau, also meine Empfehlung, Community bei Netflix, alle, die es noch nicht gesehen haben.
Wer was zum Lachen braucht, sehr gut. Und wie ihr seht, beeinflussen wir uns auch immer gegenseitig mit unseren Streaming-Tipps, also wir hören auch aufeinander. Ich habe gestern Abend spontan noch Freaks gesehen. Der ist jetzt ganz frisch bei Amazon Prime, weil mich das interessiert hat. Das hatte so einen Mystery-Touch, der damit angekündigt wurde und hat bei Moviepilot eine Bewertung von 6,4, was jetzt erstmal nicht so aussagekräftig ist, aber mir hat es dann doch ziemlich gut gefallen, ohne zu viel zu spoilern. Es geht um einen Vater, der mit seiner Tochter in einem Haus lebt und man weiß, die gehen irgendwie nicht raus oder die Tochter soll nicht rausgehen und ist verboten, irgendwie sich zu zeigen am Fenster und so und man weiß, irgendwas stimmt nicht und langsam enträtselt diese Geschichte dann, was da vor sich geht, in welcher Situation sie leben und wer ja so Geschichten in die Superheldenrichtung, in die X-Men-Richtung mit ein bisschen Mystery-Touch und viel Indie-Feeling mag, der könnte sich da, glaube ich, gut aufgehoben fühlen. Also deshalb von mir Freaks die Empfehlung bei Amazon Prime. Damit haben wir dann auch unsere Tipps abgeschlossen, glaube ich, und können uns jetzt ganz und gar Lost widmen. Lost gibt's übrigens auch bei Amazon Prime. Wir haben heute wieder Amazon Prime-Tipps und bei Maxdome. Alle Staffeln im Abo zu bingen, zu schauen, je nachdem, in welcher Taktung ihr sie sehen wollt, sind also durchaus verfügbar bei den deutschen Streaming-Diensten. Und ich dachte mir, wir fangen mal ganz, ganz von vorn an bei Lost und tun jetzt mal so, als gäbe es Menschen, die, weiß ich nicht, die letzten 20 Jahre auf einer Insel verbracht haben und nichts von Lost gehört haben. deshalb würde ich mal sagen, Matthias, kannst du uns oder kannst du den Leuten da draußen, die nichts mit Lost anfangen können, beschreiben, worum es eigentlich geht in der Serie?
Ja, ihr werdet zwar sicherlich gehört haben, dass Lost sehr schnell sehr kompliziert wird und es ganz viele verschiedene Figuren, ganz viele verschiedene Handlungsstränge und Geheimnisse gibt, aber tatsächlich ist die Prämisse denkbar einfach. Es beginnt damit, dass wir auf einer Insel aufwachen mit unserem Protagonisten Jack Shepard. Allerdings wacht er dann nicht im Paradies auf, sondern er hat gerade einen Flugzeugabsturz hinter sich. Von dem Flug Oceanic 815 sind genau 48 Überlebende übrig geblieben, die da jetzt an dem Strand sind, überhaupt nicht wissen, was passiert ist, sich einfach erstmal sammeln müssen, suchen, keine Ahnung, was ist passiert und sich dann nach und nach kennenlernen und merken, dass sie aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Richtungen kommen, jeder sein eigenes Schicksal hat. Lost fängt an mit sehr, sehr, sehr umfangreichen Flashbacks, uns dann nach und nach die Hintergrundgeschichten der einzelnen Figuren zu erzählen. Und dann ist natürlich das Spannende, wie wachsen sie da zusammen auf der Insel, wie kämpfen sie da um ihr Leben, wie versuchen sie wegzukommen. Und es ist nicht unbedingt so wie bei Herr der Fliegen oder so, dass wir da nur unsere sozialen Probleme haben, die behandelt werden, sondern auch wirklich ganz viele super spannende Mysterien. Dann plötzlich rennt da, Esther hat das vorhin schon in der Einleitung angedeutet, ein Eisbär durch den Dschungel und dann ist da ein schwarzer Rauch und keiner weiß, was das bedeutet. Das ist wirklich gruselig, unheimlich. Diese Insel existiert offenbar schon seit vielen Jahren, aber keiner weiß, wo sie wirklich auf der Karte zu verzeichnen ist. Und die 48 Überlebenden von dem Oceanic-Flug sind nicht die einzigen Menschen, die da sind. Es kommen dann auch andere, keine Ahnung, wie heißen die auf Deutsch? Ich habe das bisher nur auf Englisch gesehen, da heißen sie einfach die Others.
Ich glaube, die anderen.
Wahrscheinlich die anderen.
Ja. Also einfach. Ich habe es auch auf Englisch gesehen.
Ja. Oh je, schlecht vorbereitet für diesen Podcast. Genau, also es gibt da auch noch eine weitere Gruppe an Menschen und auf dieser Basis entspinnt sich dann 6 Staffeln lang eine sehr spannende Mystery-Serie. Ich glaube, das ist so die gröbste Prämisse, die man zu Lost geben kann, ohne allzu viel zu spoilern. Habt ihr da irgendwas zu ergänzen?
Nee, ich denke, der Mystery-Sog ist so das, was Lost am meisten auszeichnet. Und eigentlich ist es die ideale Serie für jetzt, fällt mir gerade auf, weil da kann man Südsee-Feeling, oder ich glaube, auf Hawaii wurde es gedreht, bekommen, aber ohne dann wirklich hinzuwollen, weil auf dieser Insel möchte man, glaube ich, nicht festsitzen. Insofern, genau, das ist Lost. Leute auf einer Insel und viele Rätsel, die euch Freude bereiten sollen. Und wenn wir an Lost zurückdenken, 2004 ging es mit Staffel 1 los, 2010 hört es, wie gesagt, dann auf mit der 6. Staffel. Kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so dran erinnern, wenn man es nicht miterlebt hat, aber wenn man dabei war, dann weiß man, dass Lost einen wirklich großen Anteil hatte, da die Fernsehlandschaft irgendwie zu beeinflussen. Viele Leute haben ständig drüber geredet, ständig hörte man den Wasserkühler-Begriff. Matthias, kannst du das für uns vielleicht noch kurz einordnen, was für Zeiten das waren, in denen Lost da gesendet wurde?
Na, 2004, da sah die Fernsehserienlandschaft wirklich noch ganz anders aus. Ich bin, glaube ich, hier in dieser Runde der denkbar unqualifizierteste, um darüber zu reden, weil ich Lost nicht live mitgeschaut habe. Aber natürlich habe ich viel über die Serie gelesen und wie sich die Serien in den letzten Jahren entwickelt haben. 2004, ich meine, das war gerade so, nachdem diese erste Welle an diesen HBO-Sachen durchgegangen ist. Also wir hatten Sopranos, wir hatten Sex in the City natürlich und Oz, diese Gefängnisserie, wo von diesem Golden Age of Television die Rede ist, wo du von Qualitätsserien bei Kabelsendern sprichst. Und das Interessante ist dann, dass Lost irgendwie ausgerechnet bei einem Network, bei ABC damals ausgestrahlt wurde und zwar mit einer ellenlangen Staffel von teilweise über 20 Episoden, also sowas, was heutzutage bei unseren kurzen, knappen Netflix- und Amazon-Serien gar nicht mehr so gang und gäbe ist. Das finde ich sehr faszinierend, dass das Lost es trotzdem geschafft hat, trotz dieser Fülle an Episoden, die da einfach zusammenkommen, durchgängig sich dazu zu so einem Phänomen zu entwickeln, was die Leute von Woche vor den Fernseher gebannt hat und dass im Anschluss drüber diskutiert wurde, philosophiert wurde, was hat das jetzt zu bedeuten, wo geht die Geschichte als nächstes hin. Also ich glaube, Lost ist auch so eine der großen Geburtsstunden von Fantheorien und das natürlich in Verbindung mit dem Internet, das in den 2000ern immer größer, leichter zugänglich wurde. Es haben sich Fanblogs gegründet, es wurden, wie gesagt, Theorien ausgetauscht, geschrieben. Ich glaube, mitunter haben die Fans verrücktere Dinge zu Papier gebracht als die Drehbuchautoren im Lauf der Geschichte. Und irgendwo fußt ja dabei Lost auch so ein bisschen diese ganze Recap-Kultur und so, die sich entwickelt hat in den 2000er Jahren. Wir schauen zusammen eine Serie und sprechen dann darüber und ich glaube, da hatten wir letzte Woche schon bei unserem Game of Thrones Podcast einen interessanten Einstieg gewählt, wo wir überlegt haben, ist Game of Thrones die letzte Serie gewesen, die wir zusammengeschaut haben, eben weil wir jetzt in diesem Streaming-Zeitalter sind, wo jeder auf Netflix und Amazon zu jeder Zeit persönlich abstimmen kann, wann er was gucken will und es gibt nicht mehr diese eine gemeinsame Sendezeit und ich glaube, da ist Lost schon ein Meilenstein von die Masse gemeinsam vor den Fernsehen zu holen. Ich glaube, in Deutschland wurde es dann ein Jahr später, 2005, auf ProSieben, hat da die Ausstrahlung Free TV angefangen und ich kann mich noch erinnern, wie ich früher in der Fernsehzeitung, ich habe früher immer sehr, sehr engagiert die Fernsehzeitung studiert, gesehen habe, wie Lost jahrelang aufgetaucht ist und ich hatte da schon, ich fühlte mich da fast schon überfordert einfach von dieser Masse, die sich da angesammelt hat und dachte, boah, das ist eine Serie, da müsste ich einfach 10 Jahre früher geboren sein, um jemals einsteigen zu können und durchblicken zu können.
Ich glaube, wer damals Lost auf ProSieben geguckt hat, der wird sich auch immer noch erinnern an diese Mystery Mondays, wo das gesendet wurde und dann immer das kurze Recap vorher nochmal zuvor bei Lost. Und dann drehte sich diese eigentlich sehr simple Lost-Schrift so rein und es gab diesen unglaublichen Sound-Musikeffekt. Und dann wusste man mit Gänsehaut, jetzt geht Lost wieder los.
Ich fand das voll schön, was du gesagt hast, Matthias, weil im Prinzip ging mit Lost ganz viel los, was mit Game of Thrones zu Ende ging. Das ist eigentlich ein ziemlich spannender Zyklus, der sich da so vollzogen hat. Und weil du meintest, dass die Recap-Kultur damals losging, Lost war tatsächlich die erste Serie, zu der es ein Podcast gab, wo wöchentlich jede Folge besprochen wurde.
Das ist interessant.
Ja, das fand ich auch total spannend, als ich das gestern nachgelesen habe. Und Lost war auch eine der Serien, die in den Nullerjahren mitgeholfen haben, dass Showrunner selber zu richtigen Stars werden. Also in dem Fall vor allem Damon Lindelof, der ja dann zu Leftovers mehr oder weniger weitergegangen ist. Also wir kommen ja später auch noch so ein bisschen zum Vermächtnis von Lost, aber ich finde das absolut faszinierend. Mir ist gestern aufgefallen, dass als ich so überlegt habe, okay, welche Serien haben Lost beeinflusst und welche Serien hat Lost beeinflusst, ist mir kaum was eingefallen, wovon Lost wirklich viel übernommen hat, aber mir sind ganz viele Sachen eingefallen, die was von Lost übernommen haben. Das ist, oh Gott, ich verliere mich schon wieder in langen Monologen, aber das
Andrea
ist echt,
gerät
echt spannend.
Na, ich glaube, was so am ehesten ja, vielleicht noch als Vorbild oder so, ich habe zwar nie Akte X gesehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass Akte X schon dieses Mysterium sehr an die Grenzen irgendwie getrieben hat und auch die Zuschauer teilweise jahrelang gefesselt hat, auch wenn da eher so Monster of the Week Folgen sind, sollen ja auch eher diese größeren Handlungsstränge da erzählt werden. Und vielleicht kann man das so als eine der Vorläufer-Serien von Lost vielleicht identifizieren.
Ja, ich habe heute tatsächlich extra ein Twin Peaks T-Shirt angezogen.
Oh,
weil ich,
ja, natürlich.
Weil ich habe tatsächlich, ich weiß nicht warum, und das ist total seltsam, ich habe kein Lost-Merchandise zu Hause. Ich hatte mal ein Dharma Initiative T-Shirt, aber das ist dann irgendwann kaputt gegangen. Aber ich habe ein Twin Peaks Shirt angezogen, weil ich dachte, okay, am ehesten hat Lost noch viel von Twin Peaks übernommen. So dieser ganze, so eine Ensemble-Serie, die sehr stark auf Mystery und Unerklärlichkeit und Emotionen setzt. Genau, und Akte X steht da natürlich auch dazwischen, zwischen Lost und Twin Peaks. Auf jeden
Fall. Twin Peaks nicht auch eine ABC-Serie damals ursprünglich, bevor dann jetzt bei Showtime die neue Staffel kam? Das scheint ein guter Nährboden für Geheimnisse zu sein.
Es wird wohl ein Mystery bleiben. Aber ihr habt recht, ja, die zwei Serien finde ich ganz gut, so als Vorläufer zu nehmen für diesen Grenzgang am Unerklärlichen. Wir haben übrigens nicht nur uns drei als Lost-Fans in der Redaktion, sondern auch jede Menge andere Leute. Und deshalb würde ich jetzt mal Jenny U. das Wort erteilen. Die hat uns nämlich netterweise eine Sprachnachricht zukommen lassen, die hier ganz gut dazu passt, was wir alles gesagt haben. Und da hören wir mal, was sie zu sagen hat.
Ja, hallo Jenny hier. Was ich an Lost besonders mag, ist, dass die Serie sehr große erzählerische Experimente eingegangen ist, aber trotzdem immer alles im Zeichen der Figuren stand und sich für jeden Charakter extrem viel Zeit genommen hat. Nun hat die Serie ja unfassbare 121 Folgen, die damals im Wochenrhythmus ausgestrahlt wurden. Und die letzte Staffel hat in den USA rund 10 Millionen Zuschauer, was sehr nah an den Zahlen der letzten Game of Thrones Staffeln ist. Und ich frage mich, ob eine so ausufernde Serie wie Lost mit diesem Ausstrahlungskonzept heute im Streaming-Zeitalter überhaupt noch funktionieren würde. Denn mein Eindruck ist eher, dass die Leute neue Serienstaffeln möglichst direkt am Stück wegbingen wollen und vielleicht viel auch gar nicht mehr die Geduld mitbringen, die damals Lost auch auf so vielen Ebenen eingefordert hat. Und meine Frage an euch wäre jetzt, wie würdet ihr einen klassischen Netflix- oder Amazon-Binger, der noch so jung war, um Lost damals live mitzuverfolgen, davon überzeugen, dass sich diese 121 Episoden absolut lohnen?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage für unser jetziges Zeitalter, aber was sagt ihr? Wie würdet ihr jemanden dazu animieren, auch jetzt noch mit Lost anzufangen, obwohl es schon eine Weile, 10 Jahre durch ist?
Ich würde sagen, hört unseren Podcast. Das macht keinen Sinn, weil den hören sie ja gerade schon. Und dann erklärt sich das alles von alleine, warum die Serie so großartig ist. Aber das ist wirklich eine spannende Frage und ich glaube ehrlich gesagt, dass man da auch einfach so ein bisschen an seine Grenzen stößt von wie wir so Konsumgüter wie Serien einfach rezipieren und wahrnehmen mittlerweile. Ich habe selber bedeutend weniger Serien als damals, die ich wöchentlich gucke, vielleicht auch, weil weniger wöchentlich erscheinen als eben dann bei Netflix und Amazon am Stück. Aber ich erwische mich ja auch selber dabei, dass ich das durchaus genieße, dass ich jetzt viel am Stück gucken kann. Ich glaube, bei Lost macht es auch tatsächlich am meisten Sinn, das nicht am Stück zu gucken, wenn man dann nach jeder Folge rätseln kann. Allerdings kann man jetzt ja gar nicht nach einzelnen Folgen googeln, weil dann spoilert man sich ja auch wieder. Also dieses, das ist jetzt eigentlich eine total vernichtende Wertung, aber dieses Gefühl, das es damals gab, das kannst du nicht reproduzieren, weil einfach dieses gemeinschaftliche Rätseln, wie es weitergeht, das kannst du nicht reproduzieren, außer du guckst es im Freundeskreis und unterhältst dich dann quasi privat, ohne online zu gehen. Aber Matthias, deine Sicht wäre ja ganz spannend, weil du hast ja erst vor ein paar Jahren damit angefangen, das zu gucken und das hat ja auch funktioniert offensichtlich.
Also es hat sehr gut funktioniert. Ich habe das, glaube ich, ziemlich an einem Stück durchgebinged, also nicht ununterbrochen, vermutlich so aufgeteilt auf 2 bis 3 Monate, würde ich jetzt mal rückblickend sagen, was ja bei 120 Folgen schon ein straffes Tempo ist. Und ich habe das damals sehr genossen, weil die Serie, Esther hat das schon gesagt, halt einfach eine Sogkraft hat. Das ist unglaublich. Also das habe ich auch später nicht mehr bei allzu vielen anderen Serien erfahren, dass du dich wirklich so reinfallen lassen kannst. Und deswegen, glaube ich, ist Lost gerade aktuell wertvoll, wo zwar auf Netflix sehr viele Staffeln auf einen Schlag veröffentlicht werden, aber du nie die Gewissheit hast, ob das auch zu Ende geht. Während bei Lost hast du hier 6 Staffeln volle Power Mystery und kannst da eintauchen, kannst einen Kopfsprung machen und kommst gar nicht mehr raus. Als ich mir gestern noch mal die ersten 2 und die letzten 2 Folgen der Serie angeschaut hat, war ich dann aber ein bisschen traurig, dass ich es nicht wöchentlich gesehen habe, weil ich habe irgendwie gemerkt, es gibt Details, an die kann ich mich sehr genau erinnern, aber irgendwie in meinem großen Lost-Binge ist dann auch viel durcheinander geraten. Also ich würde gerade sagen, so Staffel 4 und 5 ist in meinem Kopf ein großes Mischmasch geworden, wo ich eher noch die großen Ideen rausfiltern kann, aber mich nicht mehr so im Detail an einzelne Episoden erinnern kann. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei den letzten Game of Thrones Staffeln, die ich alle von Woche zu Woche geschaut habe, oder Better Call Saul zum Beispiel. Da genieße ich das gerade, dass ich jede Woche so ein kleines Episödchen, wobei das sind ja auch große Episoden, vor mir habe und das dann da genießen kann und dann ein paar Tage drüber nachdenke und dann erweitert sich die Geschichte. Da habe ich, also so, da bin ich auch in einem Zwiespalt. Einerseits habe ich es gelossen. Oh Gott. Ich habe es genossen, mich von Lost zu überrollen lassen, aber ich glaube, um die Serie noch besser einzuatmen, ist es vielleicht ganz praktisch, sie nicht am Stück wegzubingen, sondern sich auch selbst kleine Pausen zu gönnen. Und wenn ich da irgendwann mal den großen Rewatch in Angriff nehmen soll, werde ich das vermutlich auch so machen, dass ich mir das schöner portioniere und aufteile. Und weil hier gerade auch dieses Wort mit den Spoilern gefallen ist, das fand ich sehr interessant, weil ich habe dann natürlich auch viel gegoogelt, was bedeutet das und das. Und da gab's gleich am Anfang einen Spoiler, den ich gelesen habe, der etwas mit der Insel zu tun hatte. Und das war wirklich nur ein Wort, aber das eine Wort, das hat mich schon so aus der Fassung gebracht, aber nicht dazu geführt, dass ich die Serie abgebrochen habe oder verärgert war, sondern im Gegenteil, das hat noch mehr Neugier geschaffen, weil ich habe dann zwar schnell die Seite weggeklickt, aber wollte wissen, oh Gott, wenn das schon möglich ist, was kann denn diese Serie überhaupt in den 6 Staffeln noch alles erreichen? Also das war irgendwie in meinem Kopf so ein kleiner Mindblown-Moment einfach von wow, die Insel kann das und jetzt will ich wissen, wie das die Drehbuchautoren begründen, hinbiegen, wie die Figuren zu dem Punkt kommen, wie sie das selber erfahren, weil das kann ich mir nicht vorstellen das ist so eine der faszinierendsten Spoiler-Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, dass mich ein Spoiler dazu angestachelt hat, erst recht weiterzuschauen.
Das ist wirklich spannend. Eine positive Spoiler-Erfahrung von Matthias. Und auch dein Tipp finde ich ganz gut. Wenn ich mal einen Lost Rewatch mache, dann wäre es doch eigentlich ideal zu sagen, man guckt jeden Abend eine Folge. Dann sind das bei 120 Episoden 4 Monate. Ich glaube, das ist tatsächlich gut. Oder wenn man es wie Andrea macht, dann sich einfach jemanden dazu holt. Wenn ihr Lost noch nicht gesehen habt, dann sucht euch doch einen Freund oder eine Freundin, die es auch noch nicht gesehen hat. Und dann habt ihr jemanden, an dem ihr die Ping-Pong-Bälle abprallen lassen könnt, wenn ihr darüber fachsimpeln wollt. Aber ich würde sagen, es lohnt sich auch, es einfach nur so durchzugucken. Also ihr müsst ja nicht die großen Diskutierer sein, um das genießen zu können. Ich zumindest würde sagen, ihr werdet da ganz schnell reingezogen. Ich habe jetzt gerade gestern nochmal die ersten 2 Folgen gesehen, einfach nochmal, um nur in Stimmung zu kommen. Und ich hatte echt das Gefühl, ich will eigentlich nur weitergucken. Schon wieder. Also ich glaube, die Atemlosigkeit, die da gleich am Anfang erzeugt wird, die wird euch packen oder hat euch schon gepackt. Mich würde an der Stelle noch interessieren, Andrea und Matthias, wie seid denn ihr zu Lost gekommen? Wann habt ihr angefangen? Wie weit war die Serie da schon fortgeschritten? Wie sah es bei dir aus, Andrea?
Das ist durchaus lange her. Da wird mir auch wieder bewusst, dass ich jetzt ja schon über 30 Jahre alt bin, wenn ich da so weit zurückdenke. Ich habe angefangen in der 8. Klasse. Also in Österreich zählt man ja anders. 8. Klasse heißt 8. Klasse Gymnasium, also das letzte Jahr vor der Matura, also Abi, wie man hier sagt. Das war 2007. Da war ich 18 und genau, wie gesagt, im letzten Schuljahr. Und die erste und zweite Staffel, wenn ich mich recht erinnere, die gab's da schon auf DVD. ein Freund von mir damals, Florian, ich sag danke Florian dafür, hat sehr lange darauf bestanden, dass die Serie ganz, ganz toll ist und ich sie mir unbedingt angucken soll. Und dann habe ich nochmal so zum Verständnis, damals gab es kein Netflix, kein Amazon, da hat man sich nicht hingesetzt und irgendwas gestreamt, da hatte man entweder eine DVD oder man hat Fernsehen geguckt. So, das war es halt einfach. Und ich hatte in dem Fall die DVD, habe aber von Lost auch schon was gehört, diese Serie, die da auf ProSieben läuft, und ich habe immer nur ein bisschen Ausschnitte gesehen im Fernsehen und dachte mir immer, was ist das für ein Blödsinn? Also diese Idioten da auf der Insel, und irgendwie ist das alles ganz weird, was da passiert. Und dann habe ich halt angefangen und ich war halt sofort drin. Und tatsächlich war das bei mir die erste Dramaserie, die ich gebinged habe. Ich habe vorher schon ein bisschen Scrubs und ein bisschen South Park auf VHS-Kassette und auf DVD gebinged, aber Lost war wirklich die erste, die so 45, 50-minütige Episoden hatte, wo ich wirklich einfach durchgebinged habe, und es ist auch einfach so leicht gefallen. Und ich habe mir dann tatsächlich nur deshalb Premiere besorgt, weil auf Premiere war die deutsche Premiere von Lost immer schon ein paar Tage, glaube ich zumindest im Nachhinein, ein paar Tage nach der US-Ausstrahlung. Deswegen war ich dann ab Staffel 3 wirklich wöchentlich dabei und habe dann auch immer versucht, das Internet zu meiden, bis ich die neue Folge gesehen habe. Und dann bin ich sofort online gegangen und eingetaucht in diverse Foren. ich habe zwar nie selber irgendwelche Theorien geschrieben, dafür war es mir einfach zu schwer, die Serie zu verstehen. Aber ich habe mir alles durchgelesen. Was zur Hölle ist dieses Rauchmonster? Gibt's Jacob überhaupt? Und wo kommen die Eisbären her? Diese Frage, die hat uns in den Foren damals wirklich umgetrieben. Und ich möchte das auch einfach wirklich nicht missen, dass ich das so erlebt habe damals. Auch wenn ich glaube, dass, wie Matthias meinte, es anders genauso funktionieren kann. Ja. Das war meine Lost-Geschichte. Esther, wie war das denn bei dir?
Dein Erlebnis. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe im September 2008 angefangen. Da waren die ersten 4 Staffeln tatsächlich schon draußen. Ich hatte immer davon gehört und wollte es mal ausprobieren, hatte aber tatsächlich niemanden in meinem privaten Freundeskreis, der immer drauf bestanden hätte, guck doch mal rein. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich muss das mal ausprobieren. Da spielt Meriadoc Bratibok aus Herr der Ringe mit. Das war ja Dominic Monaghan's gleich nächste größere Rolle nach der Herr der Ringe, nach dem Herr der Ringe-Ende. Und was mich dann erwartet hat, das hat mich einfach ja auch umgehauen. Und dann habe ich ab Staffel 5 auch immer wöchentlich geguckt und spekuliert. Also das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was man so nicht vergessen wird. Aber Matthias, ich glaube, bei dir war es ganz anders. Erzähl du doch mal, wie du zu Lost gekommen bist.
Ja, ich glaube.
Erzähl doch mal, Matthias.
Ich muss mich hier bei Andrea bedanken, die da lange auf mich eingeredet hat, dass ich das endlich geschaut habe, weil ich eben sehr eingeschüchtert von dieser Menge an Episoden war und eigentlich dachte, Lost wird zwar so ein Ding sein, was ich immer wahrnehmen werde, als das ist ein popkulturelles Phänomen gewesen, aber selbst schauen, das habe ich lange Zeit ausgeschlossen, weil, keine Ahnung, oh Gott, wo soll ich denn auf einmal 6 Staffeln unterbringen in meiner Serien-Kino-Filmplanung? Und dann war das, glaube ich, so 2014, 15, wo ich angefangen habe, irgendwann so in dem Dreh rum, ich weiß es leider nicht genau. Ja, da gab es natürlich schon alles. Und ich wusste natürlich auch schon bestens darüber Bescheid, dass das Ende etwas ist, über das sich viele Menschen aufgeregt haben oder dass das sehr, sehr polarisierend an sich war. Also damals, lange bevor man wusste, wie Game of Thrones zu Ende gehen würde, war irgendwie so Lost dieses eine kontroverse, riesengroße Ding. Sopranos, das war schon fast wieder in den Kanon aufgenommen worden. Das war ja seinerzeit auch umstritten, aber das hat sich dann gefestigt und da hat sich herausgestellt, okay, David Chase, der hat da was wirklich Tolles, Mutiges gemacht. Also ich habe Lost angefangen mit dem Wissen, dass mich das Ende potenziell enttäuschen wird, und habe mich dann, während ich Lost kennengelernt habe und verstanden habe, wie die Serie so tickt, wie sie mit ihren Geheimnissen und ihren Figuren umgeht, auch irgendwie drauf vorbereitet, dass ich am Ende keine Antworten bekommen werde, und deswegen war ich dann auch nie wirklich enttäuscht von dem, was passiert ist, sondern im Gegenteil, hatte das Gefühl, das ist wirklich ein Ende, auf das die Serie insgeheim auch irgendwie zugearbeitet hat.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, denke ich. Zum Ende kommen wir später noch ein bisschen genauer. Mhm. Jetzt würde mich erstmal noch interessieren, bei euch, könntet ihr so kurz und knapp zusammenfassen, was es eigentlich genau ist, was euch an Lost so gefesselt hat? Also sind es die Rätsel, ist es der Aufbau der Serie? Was macht Lost so besonders?
Ich habe da gestern ein bisschen drüber nachgedacht und konnte drei Aspekte identifizieren, die die Serie halt in ihrer Kombination so einzigartig machen. Also das Erste, was mir sofort eingefallen ist, ist einfach das Miträtseln bei der Serie. Bin dann aber drauf gekommen, dass das auch eigentlich nur ein Nebenprodukt von anderen Sachen ist, das halt aber mich damals so gefesselt hat, weil die Serie war quasi, also ich habe die Serie als interaktiv wahrgenommen. Deswegen ist mir auch vieles in der Serie einfach so unglaublich gut in Erinnerung, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Serien, die ich zu der Zeit geguckt habe oder auch jetzt gucke, wo ich viel mehr vergessen habe, als ich damals noch von Lost weiß. Ich finde, es ist die Mischung aus der Erzählweise. Es ist halt wahnsinnig charakterzentriert. Mich hat diese Erzählweise, dass sich jede Episode um einen anderen Charakter dreht und du dann die Gegenwart und Flashbacks hast, wie es quasi überhaupt dazu kam, dass diese Person in dem Flugzeug saß und was die Person früher erlebt hat und einfach was diesen Charakter ausmacht. Diese Erzählweise hat mich unfassbar begeistert, weil dadurch lernst du die Charaktere auch wirklich intensiv kennen und mir fällt kaum eine Serie ein, die mit so einem großen Ensemble so detailliert ihre Charaktere beschreibt. Und dann zusätzlich kommt eben das Rätseln, dass einfach so viele Fragen aufgeworfen werden, die auch gar nicht alle beantwortet werden, was mich persönlich aber nicht sonderlich stört. Und ein ganz wichtiger Bestandteil der Serie, und das schreibe ich mehr Damon Lindelof zu als seinem Co-Showrunner Carlton Cuse, ist der Pathos der Serie. Also mein Gott, trieft diese Serie für Pathos. Aber halt nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Du hast einfach in allem, wenn ich nur an den Score, also an die Musik denke, ja, dann kriege ich Gänsehaut, ja, ne?
Das ist von Michael Jackson Kino gewesen, oder?
Genau, Michael Giacchino.
Ja, es wird einfach alles mit so einem Pathos, so einer Leidenschaft und so einer Imbrunst und positiven Haltung gegenüber großen Emotionen, ein bisschen wie 80er Jahre Rockmusik, zelebriert, und dann hast du halt dem gegenüber diesen kühlen Anspruch an unseren Intellekt, wenn diese ganzen Rätsel aufgeworfen werden. Und eigentlich willst du nur wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht. Ich glaube, die Mischung aus diesen drei Komponenten, die irgendwie so auf den ersten Blick gar nicht unbedingt zusammenpassen, macht das absolut einzigartig. Es könnte auch eine Soap-Opera sein, wenn es ein bisschen anders geschrieben worden wäre. So, oder es könnte auch was sehr Kühles sein, wie Dark zum Beispiel, wenn es ein bisschen anders geschrieben wäre. Aber ja, es ist für mich diese einzigartige Mischung. Wie ist das denn bei euch?
Matthias?
Ja, Andrea hat es eigentlich schon vorweggenommen. Ich habe mir als ersten Punkt wirklich die Musik notiert. Mhm. Ich kannte Michael Giacchino davor, vor allem von den zwei J.J. Abrams Sachen Star Trek natürlich. Da hat er einen total eindrucksvollen Score geschrieben und Mission Impossible 3 auch. Und da sind schon diese ganzen hyperemotionalen Themen dabei. Was Andrea gerade hier mit Pathos umschrieben hat, da spielt die Musik ja eine super wichtige Rolle. Und ich mag eigentlich bei der Musik gar nicht so sehr, wenn sie wild und aufregend und trommelnd ist, sondern eher, wenn Giacchino sich da auf seine Piano-Basis irgendwie ausruht und da alles mitnimmt, was wirklich an Emotionen vorhanden ist. Und es sind meistens so simple Motive, aber dadurch auch halt wirklich starke Sachen, die du identifizieren kannst, in die du dich hineinfühlen kannst und die auch irgendwie sowas, was Aufrichtiges und Hoffnungsvolles mitbringen. Und das finde ich ja immer ganz wichtig, weil die Figuren offenbaren ja dann mitunter schon extreme Abgründe, aber trotzdem ist ja Lost auch irgendwie die Geschichte von Menschen, die mit sich ringen und versuchen, da was Besseres zu werden, sei das jetzt im Leben vor dem Absturz oder dann eben auf der Insel, wo sie lernen müssen, miteinander auszukommen, weil sie sich halt nur noch dort diese 48 Überlebenden haben. Und ja, da ist die Musik einfach ein absoluter Traum und ich finde es sehr schön, da auch Giacchino irgendwie bei seinen Wurzeln zu beobachten. Das ist ja vielleicht so sein großer erster Durchbruch gewesen, bevor er jetzt mittlerweile Sachen wie Rogue One komponiert, bei der Planet der Affen-Reihe mit komponiert hat, Jurassic World, da hat er in die, ist er quasi direkt in die Fußstapfen von John Williams getreten und ja, das ist was, was mich sofort wieder in Lost reinzieht. Also ich habe gestern keine 3 Sekunden gebraucht, da war ich dank der Musik wieder drinne. Aber es ist nicht nur der Score, sondern generell der Soundtrack. Also Lost hat eine sehr tolle Verwendung von allgemein Musik und da möchte ich 2 Stücke besonders erwähnen, die ich damals in meine Heavy Rotation Spotify Playlist geschmissen habe und seitdem nie wieder verschwunden sind. Es ist einmal Downtown von Petula Clark und Make Your Own Kind of Music. Das sind so 2 Songs, keine Ahnung, die sind so tief in meinem Kopf mit der DNA von Lost verschmolzen. Also ich kann gar nicht mehr an Lost denken, ohne nicht irgendwie diese Vibes mitschwingen zu lassen. Und das leitet vielleicht über zu so einem anderen Teil, den ich sehr mag. Also ich liebe die Insel an sich als Konstruktion, vielleicht auch als so eine heimliche Hauptfigur. Und das Retro-Feeling, das damit verbunden ist. Also einerseits so, du hast dieses klassische Abenteuergefühl, Schatzsucher, da entdeckt man was, da ist irgendwie ein Loch in der Erde, aber dann führt dieses Loch in der Erde zu so einem Komplex, der wirkt, als ist er aus so einem Science-Fiction-Film, keine Ahnung, der 50er, 60er Jahre entsprungen. Und das finde ich dann irgendwie ganz faszinierend, wie diese Serie aus den 2000er da dann in so eine kleine Retro-Welt stürzt, wo Maschinen und Geräte da sind, die aus heutiger Sicht maximal veraltet wirken, aber trotzdem offenbar dazu geführt haben, dass bei Lost ganz große Geheimnisse geschaffen werden können. Das ist wirklich so ein Aspekt, der mich da ganz in seinen Band zieht.
An der Stelle sage ich dann vielleicht schon mal, dass wir schon mal langsam jetzt mit Spoilern anfangen. Keine Riesenspoiler, aber wenn ihr die Serie noch gar nicht gesehen habt, dann geht's jetzt langsam los.
Ja, es gibt Untergrundkomplexe.
Es gibt Untergrundkomplexe, jetzt wisst ihr es leider schon. Ich würde mich da auf jeden Fall auch bei diesem Alleinstellungsmerkmal Lost Andrea anschließen, dass einfach so schön die Serie es schafft, Herz und Kopf zu verbinden, zu verschmelzen. Und mich hat auch immer dieser Umgang mit Zeit fasziniert, den Lost hat. Mhm. Also wir haben am Anfang immer die Rückblenden, also in die Vergangenheit. Dann kriegen wir eine Figur, die auf einmal Zukunftsvisionen hat. Dann haben wir Leute, die wirklich in der Zeit zurückreisen, in eine andere Zeit. Und am Schluss kommt noch sowas wie eine alternative Zeit, nenne ich sie mal. Also da spielt die Serie einfach so mit uns und mit den Erwartungen, die wir vielleicht haben. Und wie das so ganz schön einfach anfängt mit diesem, eigentlich ist es ja ein sehr simples Konstrukt, dass man sagt, okay, wir haben Figuren, die sind auf der Insel und dann sehen wir ihre Vergangenheit. Man könnte sagen, so einfacher gestrickt geht nichts, aber es geht so auf, dass wir die Figuren kennenlernen, dass wir an jedem irgendwie hängen und jeden auf seine Weise kennenlernen. Das ist schon sehr genial und einfach gemacht.
Ja, ich finde das auch so faszinierend, weil die eigentlichen großen Antworten, ich meine, es gibt ja mehrere Storylines. Jede Figur hat eine eigene Storyline in der Vergangenheit. Die Gruppe hat eine Storyline auf der Insel. Was passiert denn tatsächlich nach dem Absturz? So. Und dann gibt's eben diese alternativen Zeitlinien. Und dann gibt's ja noch diesen ganzen Überbau. Was ist die Insel überhaupt? Wer ist Jacob? Was ist da passiert? Und das wird halt, ich glaube, die viert- und drittletzte Folge der Serie sind die das so ein bisschen auflösen. Ich glaube, das ist, was war es, Staffel 6, Folge 15 und 16, die lösen das so ein bisschen auf. Und eigentlich sind das, finde ich, für mich auch so ein bisschen die schwächeren Folgen, weil mich interessieren in Wahrheit einfach nur die Charaktere. Und da fand ich auch so, also die Überlebenden quasi, mit denen wir am Anfang abstürzen auf der Insel. Und da fand ich das auch so spannend, dass die beiden Showrunner Cuse und Lindelof meinten, klar, es heißt Lost, offensichtliche Gründe, sie sind lost auf der Insel, aber im Kern heißt die Serie so und geht's halt eigentlich metaphorisch darum, dass wir hier einen Haufen Charaktere haben, die alle in ihrem Leben verloren sind und alle so ein bisschen zu sich selber finden müssen. Und das merkt man halt einfach. Im Prinzip ist die ganze Serie einfach nur eine Reise dieser verlorenen Charaktere, die halt wieder zu sich finden und zueinander finden. Und deswegen ist die Serie auch so stimmig, trotz all dieser ungelösten Rätsel und aufgeworfenen Fragen, hast du halt immer die Charaktere und ihre Reise, auf die du dich fokussieren kannst. Und das führt dann zum Ende, kommen wir später noch, aber deswegen mache ich auch das Ende so, weil das eben genau die Reise zu Ende bringt.
Damit hast du sehr schön übergeleitet zum nächsten Teil, Andrea. Wir müssen unbedingt über die Figuren von Lost reden, weil sie einfach das Herzstück der Serie sind und weil wir ihnen folgen und wissen wollen, was mit ihnen los ist. Und da haben wir euch auf Instagram gefragt, wer denn damals oder auch heute noch eure Lieblingsfiguren sind und waren. Matthias, kannst du da mal nachschauen, was so geantwortet wurde?
Ja, also es kamen ziemlich viele verschiedene Antworten rein, was glaube ich nicht überraschend ist, weil Lost hat es einfach geschafft, in 6 Staffeln wirklich ein großes Ensemble zu etablieren und viele Figuren zu schaffen, die man einfach mitnimmt, in die man sich verliebt irgendwie oder also bei denen was hängen bleibt. So, das ist mir gestern auch, als ich das Finale geschaut habe, wieder aufgefallen, wie schön ausgearbeitet und wie viele Facetten da so zusammenkommen. Und deswegen liest sich jetzt, ich habe hier so eine kleine Liste zusammengestellt mit den Namen, die am öftesten genannt wurden. Und das sind ganz unterschiedliche Typen. Also natürlich ist das große Trio dabei, Kate, Jack und Sawyer. Ich glaube, das sind einfach so die prototypischsten Helden, die in der Serie sind. Dann ganz oft genannt wurde John Locke natürlich. Allerdings hier mit einem Zusatz, bis er böse wird. Und ich glaube, da bewegen wir uns schon sehr im Spoiler-Territorium, wenn wir da jetzt weiter drüber reden. Das sollten wir vielleicht kurz noch mal hier für alle Hörer signalisieren.
Ja, wobei, eigentlich wird Locke ja nicht böse, aber das ist dann wieder ein anderer Spoiler.
Ja. Also, wenn ihr jetzt endgültig verwirrt seid, dann hört weiter.
Was noch genannt wurde, nicht was, sondern wer natürlich noch genannt wurde, Desmond, darf auf keinen Fall fehlen.
Ja.
Ben, Hurley und Charlie, das sind so die Namen, die noch mit am öftesten aufgetaucht sind.
Team Desmond.
Ja.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin auch muss mich auch zu Team Desmond Hume bekennen. Nicht nur, weil er so einen wunderbaren schottischen Akzent hat, der Henry Ian Cusick, sondern einfach, weil er so eine wunderbare Storyline hat. Und obwohl er erst in Staffel 2 dazu stößt, ist ja im Prinzip seine Einführung so das Genialste, was die Serie überhaupt gebracht hat, wie er da in seinem Loch in der Luke sitzt und dann sich entwickelt. Dann kriegt er seine Vision, eine der schönsten Liebesgeschichten, wie ich finde, in der Serie.
Ja.
Und ist einfach so ein gutherziger Mensch und ach.
Ich,
wie sieht's bei euch aus?
Team Desmond. ich mag Desmond einfach, weil, also aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, die Liebesgeschichte von Desmond und Penny ist für mich generell eine der, vielleicht sogar die schönste, die ich jemals in einer Serie erzählt bekommen habe, die mich so mitgerissen hat. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass die es gibt ja viele Liebesgeschichten in Lost. Ich finde es schade, dass sie alle schon durchaus ausschließlich sehr heteronormativ sind. Aber das ist natürlich das Network-TV der Nullerjahre. Ich finde Desmond und Penny auch unter anderem so faszinierend, weil Desmond ja an Odysseus angelegt ist. Und quasi mit seiner auf seine Odyssee aufgebrochen ist und seine Penny, also Penelope, zu Hause zurückgelassen hat und halt die krassesten Abenteuer erlebt. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter spoilern, wie es zu Ende geht mit ihm. Diese Metaebene fand ich auch immer faszinierend und der schottische Akzent, ja, definitiv, Esther, da bin ich bei dir. Der hat mich schwach gemacht.
Ja, ich muss.
Matthias, hast du eine Lieblingsfigur?
Schließ mich da total an. Es ist eigentlich voll langweilig, dass alle gerade Desmond sagen, aber ich habe schon befürchtet, dass es darauf hinausläuft. Es ist mit Abstand die erstaunlichste Figur und ich war gestern beim Pilot auch wieder ganz baff, dass er da ja einfach noch nicht dabei ist und musste dann kurz in meinem Gedächtnis grübeln, Moment, warum ist er denn noch nicht da? Wo ist der schottische Akzent? Und Esther sagte schon seine Einführung, das ist eine der besten Sachen, eine der wirklich aufregendsten Stellen, die Lost geschaffen hat. Also so, wo du schon eine Staffel an Geheimnissen und Enthüllungen oder zumindest Halbenthüllungen hinter dir hast und dann liefern die zweite Staffel gleich so ein, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein Knall, ein Knopfdruck. Per Knopfdruck ist die Serie von 0 auf 100 losgestartet und in der zweiten Staffel dann ganz toll. Not Penny's Boat. Muss ich jetzt einfach mal hier droppen
für alle. Willst du uns zum Weinen bringen,
Matthias? Ja, Desmond ist auch eine Figur, da ist man einfach immer sehr schnell in Tränennähe.
Mhm. Er hat auch meiner Meinung nach die besten Momente der Serie.
Ja.
Daran ist er beteiligt. Da kommen wir auch sicher noch zu unseren Lieblingsmomenten. Ich war auch immer ein sehr großer Fan von Said.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall.
Den habe ich mir tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das creepy oder niedlich ist, aber den habe ich mir gebastelt als kleine Tonfigur damals. Und habe den dann auch so angemalt und der stand dann in meinem Zimmer rum. Das war mein selbstgemachtes Lost-Merchandise.
Okay, stimmt ab. Creepy oder niedlich? Jetzt in den Kommentaren.
Auf jeden Fall, da mag ich auch, wie mit ihm gespielt wird und auch auf diese Stereotypen, die ihn ja irgendwie belasten, eingegangen wird. Also er wird ja im Prinzip so eingeführt, dass er sich mit Sawyer schlägt, weil der sagt, du bist der Terrorist, der unser Flugzeug abstürzen lassen hat, so ungefähr. Mhm. Und dass er einfach auch deine Entwicklung durchmacht und trotzdem als Teil der Gruppe völlig wichtig wird. Das finde ich sehr schön, da diese Integration. Und da kann man vielleicht auch noch Sun und Jin dran anschließen.
Ja.
Ich liebe es ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemals in einer anderen Serie das so schon gesehen habe, wie Jin am Anfang kein Englisch spricht und wie dann die Serie sozusagen darstellt, wie er es langsam lernt über eine Zeit hinweg, weil die halt eine ganze Weile auf dieser Insel sind. Das finde ich super. Ich glaube, das kenne ich sonst nur aus Der letzte Krieger mit Antonio Banderas, wo eine Figur sozusagen eine Sprache erlernen muss, und um dann irgendwie Teil einer Gruppe zu werden. Ja.
Das ist total witzig, weil ich glaube, das war so, ich weiß gerade nicht mehr genau, ich glaube, einer von beiden, die beiden konnten jeweils nicht eine Sprache, die sie in der Serie darstellen mussten, und mussten die dann für die Serie lernen. Das fand ich sehr witzig, aber jeweils entgegengesetzt. Also wenn es andersrum gewesen wäre, dann hätte es zur Serie gepasst quasi. Das okay, cool. Fand ich ganz witzig. Aber die beiden wären auch die ich noch genannt hätte. Die beiden sind für mich auch absolutes Highlight.
Ich würde auch noch Locke in die Runde werfen. Das ist einfach so eine hypnotisierende Präsenz. Hm. Wie, also so schon in der ersten Folge, wie er da am Strand sich bewegt und später, wenn du halt erfährst, was diese Bewegung auch für ihn bedeutet und ja, das ist eine Figur, da habe ich einfach nur Gänsehaut. Da habe ich das Gefühl, wenn so insgeheim ist das wahrscheinlich einer der besten Charaktere, die in Lost geschrieben wurden. Es ist halt irgendwie viel leichter, Desmond zu mögen irgendwie, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Locke ist da schon ein bisschen komplizierter und eben aufgrund des finalen Einsatzes der Figur. Ich habe vorhin gesagt, er wird böse. Andrea hat natürlich recht, das stimmt nicht so genau. Es ist alles sehr verzwickt in der Serie und das hat mich jetzt auch beim Wiedersehen des Finales fertig gemacht, dass du auf einmal das irgendwie das Gesicht von so einer Figur wie Locke, wo du wirklich Höhen und Tiefen kennengelernt hast, dann als Gegenspieler da auftritt. Aber es ist nur das Gesicht und im Kern ist es eigentlich was anderes. Und da ist er, oh Gott, Lost schon in seiner totalen Metaebene angekommen. Ich würde auch noch eine Lanze für Kate und Jack brechen. Also ich weiß nicht, irgendwie, das funktioniert sehr gut, dass diese zwei Figuren da drin sind. Die haben auch ihre Phasen, wo sie nicht so, ja, ich weiß nicht, wo sie halt einfach unspannender wirken und so die offensichtlichen Helden von so einem Drama. Aber jetzt auch wieder, als ich das Finale gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie ist es interessant, wie Jack selbst mit dieser Bürde nicht zurechtkommt, dass er ja diesen ultimativen Helden spielen muss, der eben im Pilot am ganzen Strand rumrennt und erstmal alle retten muss, so und dann am Ende auch nicht wirklich loslassen kann, sich selbst nicht von anderen retten lassen kann und so. Und irgendwie hatte ich so kurz gestern das Gefühl, als ich das Finale gesehen habe, vielleicht war Jack wirklich bis zur vorletzten Episode keine gute Figur, aber das Finale hat ihn so endgültig in den Stein geformt und wie er da einfach dann da liegt und du siehst das Schilf, das Gras, weiß nicht, um ihn rum. Nee, es ist nicht wirklich Schilf. Ihr wisst, was ich meine. Und er schaut in den
Bambus.
Himmel. Genau, der Bambus, danke. Oh Gott. Und sieht noch mal das Flugzeug. Das ist einfach, also so nicht nur, weil der Kreis geschlossen wird, sondern das ist einfach ein purer Gänsehautmoment. Ist auch eines meiner absoluten Lieblingsbilder in der Serie.
Weil du gerade von Jack redest, Matthias, da habe ich gestern, als ich nicht schlafen konnte, weil ich so aufgeregt war wie ein Podcast, habe ich für mich eine Theorie aufgestellt, und zwar, dass Jack Shepard die Vorgängerfigur zu Rick Grimes aus The Walking Dead ist.
Ja.
Ich habe lange drüber nachgedacht und es haben sich so unfassbar viele Parallelen plötzlich ergeben. Er ist halt der Anführer wider Willen, der Auserwählte, der die Gruppe an Überlebenden absichern muss, der da irgendwie im Zentrum steht und verzweifelt versucht, damit zurechtzukommen und eigentlich selber total verloren ist. Und das haben sich so der leidende weiße Mann irgendwie, und das haben sich plötzlich so viele Parallelen ergeben, dass ich gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und dann habe ich weiter drüber nachgedacht und dachte mir so, wie geil wäre The Walking Dead eigentlich, wenn es so erzählt worden wäre wie Lost.
Oh, Andrea, du stellst gerade eine Serienaussicht, die wir nie sehen werden.
Ich weiß. Und deswegen muss ich das jetzt loswerden, weil ich bin so traurig, dass es diese Serie nicht gibt. Aber wenn du quasi The Walking Dead hättest und die Überlebenden, die wir ja alle so ins Herz geschlossen haben, einfach auch diese Flashbacks bekommen hätten und dann diese ganze Mythologie hinter The Walking Dead noch ein bisschen mehr ausgerollt worden wäre. Es wäre natürlich eine ganz andere Serie, aber es wäre so großartig.
Ich glaube, mein Kopf hat gerade 50 Drehbücher für ein alternatives Walking Dead geschrieben.
Also ich denke, gerade im Namen Shepard, der Hirte, steckt natürlich auch schon drin, was Jack für die Serie ist. Und ich denke, er trägt das auch wunderbar. Ich muss immer wieder lachen, wenn sein Vater auftritt und der Christian Shepard heißt, der christliche Hirte.
Ja, subtil war Lost nicht unbedingt.
Subtil war Lost nicht, aber wir lieben es trotzdem.
Ja, das ist auch was ich immer ein bisschen schade fand. Oder was heißt schade fand? Aber es ist halt sehr... hat sehr viele christliche Symboliken und schließt damit so manche anderen Weltreligionen ja automatisch ein bisschen aus. Ich fand es aber insofern nie problematisch, als dass es einfach für die Serie an sich sehr stimmig war. Ich glaube, das haben auch manche ein bisschen kritisiert damals, dass es ihnen auch gerade gegen Ende hin dann mit der religiösen Symbolik ein bisschen too much war. Ich habe es aber tatsächlich während dem Gucken nie als diese Serie nie als religiös wahrgenommen oder dass sie uns da irgendwas jetzt vermitteln will. Ich weiß nicht, wie ging es denn euch damit, also abgesehen von Christian Shepard?
Ich glaube, wenn man es durch die Brille sehen will, dann sieht man natürlich alles dadurch, aber das kannst du ja bei zigtausend anderen Geschichten auch anwenden. Mhm. Ich glaube, im Prinzip sind die Grundmotive irgendwie, die da so verhandelt werden, viel globaler, viel weltlicher und auf viele verschiedene Dinge anwendbar. Durch halt dann den Kontext, dass du Namen wie Christian Shepard drin hast, ist halt die Tendenz nahe, es so zu interpretieren, aber generell ich glaube, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Lost ist da eine viel universellere, viel größere Serie und durch die vielen verschiedenen Figuren, die ja zusammenkommen, ja auch eher ein Zeugnis für Diversität, für Vielseitigkeit.
Ich habe auch gestern nochmal das Finale geguckt, also die Doppelfolge The End, das Ende 1 und 2. Und also ich habe geheult wie ein Schlosshund, das war nicht schön anzusehen. Aber da hat sich Kate lustig gemacht über den Namen Christian Shepard. Also diese leichte Self-Awareness hatte die Serie ja vor allem gegen Ende hin. Das macht es dann auch ein bisschen sympathischer.
Ja, gerade wenn man sich dann auch noch die ganzen Nachnamen der Hauptfiguren anguckt. Also Shepard jetzt klar, aber wir haben zum Beispiel auch Kate Austin, John Locke, Gesellschaftstheoretiker, Hume. Also da hat die Serie schon viel einfließen lassen, was man auch so politisch-philosophisch finden kann. Ich denke, ich habe mich da auch nicht auf die Religion besonders gestoßen gefühlt. Also da müsst ihr jetzt nicht denken, dass das ja in biblischen Motiven völlig endet, sondern genau, da geht's einfach so damit um. Aber wenn wir jetzt schon beim Ende sind oder bei guten Szenen, dann würde ich sagen, könnt ihr vielleicht noch ein paar Momente nennen, die euch besonders eindrücklich sind bei Lost, also die euch irgendwie auch nach Jahren immer noch nachhängen, weil sie einfach so toll waren. Also klar, jetzt geht's auch weiter ins Spoiler-Territorium.
Jetzt geht's absolut ins Spoiler-Territorium wahrscheinlich.
Wir fahren gerade volle Kanne mit dem Dharma-Van ins Spoiler-Territorium. Hurley wäre begeistert, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Hurley, was ist denn das für eine tolle Figur?
Ja, stimmt.
George Garcia spielt den auch mit so einer, er ist gleichzeitig so niedlich und so großartig und er ist ja auch eigentlich so ein bisschen das Herz der Serie.
Ja, und auch jemand, der irgendwie damit wächst, also dass er seine Rolle da findet, dass er erst so wie ein Außenseiter wirkt, aber im Finale, wie er dann quasi nochmal die Leute in den Van packt und so, wir müssen da jetzt hin, sonst geht das Schicksal nicht auf. Ich habe mir jetzt diese Verantwortung aufgeladen, das finde ich sehr toll.
Ja, stimmt. Das war jetzt der letzte Charakter von dem sogenannten A-Team, wie es ja, glaube ich, auch innerhalb der Serie irgendwann genannt wurde, die quasi in allen Episoden vorkam. Hurley, Sawyer, Sun, Kate, John Locke, Said, Jack und Jin. Jin? Jin oder Jin?
Jin, glaube ich.
Okay.
Ich weiß nicht.
Genau, ja, Hurley ist auch gerade gegen Ende hin, wenn sich dann sein Schicksal offenbart, ist auch einfach so ein wundervoller Moment, ganz großartig. Aber Esther, vielleicht willst du ja anfangen. Was sind denn deine Lieblingsmomente?
Ja, ich habe auch nochmal zurückgedacht und auch ein Charakter, den wir noch gar nicht genug gewürdigt haben, ist Benjamin Linus. Der kommt ja tatsächlich erst in der dritten Staffel dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hat einfach so eine starke Einführung. Mir läuft immer noch, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an seine Einführung denke, wie er da als Mensch im Dschungel abgefangen wird und dann weiß man nicht, ist er böse, ist er gut, ist er der Anführer der anderen, ist er einfach da nur reingerasselt und dann erzählt er da seine Geschichte mit dem abgestürzten Ballon und ich war dann irgendwann, am Anfang dachte ich, ja, das ist einer, der tut, als wenn er gut wäre und dann hat er mich so überzeugt gehabt, dass er einfach da nur zur falschen Zeit am falschen Ort war und dann wird das alles nochmal auf den Kopf gedreht, also wie Michael Emerson, das spielt ist einfach großartig und da hat er seinen Emmy auch völlig verdient für.
Finde ich auch. Also Benjamin Linus ist auch gerade gegen Ende hin, wie sich halt seine Geschichte entwickelt und sein Redemption Arc quasi, den er dann kriegt gegen Ende hin, ist, glaube ich, auch eine der vielleicht die beste Wandlung, die jemand durchmacht in der Serie. Und eine Sache wollte ich noch zu den Charakteren vorhin sagen. Ganz toll finde ich, funktionieren John Locke und Jack Shepard in Kombination. Ich finde sie als Einzelcharaktere gar nicht so spannend, auch wenn John eine interessante Geschichte hat, vor allem mit seinem Vater, so wie ja auch Jack. Aber vor allem in Kombination, weil John ist ja geschrieben als Mann des Glaubens und Jack als Mann der Wissenschaft. Und die beiden prallen ja immer wieder aufeinander in ihren Weltsichten und das ergibt total spannende Dialoge zwischen den beiden in verschiedenen Staffeln, auch über die ganze Serie hinweg. Und deswegen ist es auch so faszinierend, dass die beiden dann am Ende die sind, die sich im großen Showdown gegenüberstehen, wenn sie da wie Tom Cruise und Doug Scott in Mission Impossible 2 aufeinander zuspringen. Es hat nur das Motorrad gefehlt. Und genau, das wollte ich noch sagen zu den Figuren. Das hat mich immer fasziniert, wie da auch so verschiedene philosophische und wissenschaftliche Strömungen quasi in den Figuren aufeinanderprallen und verhandelt werden. Auch wenn es nicht immer zu Ende gedacht wird, hat es total viel spannende Ansätze.
Ist ja schon fast wieder wie die Beziehung zwischen Rick Grimes in The Walking Dead und Morgan, der ja auch irgendwie ihm mit so einer anderen Überlebensphilosophie gegenübersteht, alles Leben ist wertvoll, muss gerettet werden und Rick Grimes hat irgendwie die Schnauze voll und merkt, Mist, wir müssen Opfer machen und wie vereinen wir das, wenn wir gemeinsam in dieser Welt überleben wollen.
Oh, Matthias, ich glaube, wir müssen mal ein Was hat The Walking Dead von Lost übernommen Podcast machen.
Insgeheim, keiner hat es mitgekriegt, aber eigentlich schauen wir schon lange Lost 2.0.
Wie sieht's bei dir aus, Matthias? Hast du denn irgendwie eine Lieblingsszene oder einen Moment, der dir immer noch nachhängt als das typische Lost-Element?
Ja, ich habe jetzt schon viele genannt. Also hier Notpenny's Boat ist vielleicht halt so der To-Go-Moment der Serie, habe ich das Gefühl. Der ist fast schon zu groß irgendwie. Ich traue mich gar nicht zu sagen, weil er so offensichtlich wirkt. Aber generell die Episode The Constant, wie das alles orchestriert ist, ist einfach, ja, sehr viel besser wird Fernsehen, glaube ich. Nicht mehr. Ich habe schon erwähnt, den letzten Moment, wo Jack am Boden liegt, in den Himmel blickt, das Flugzeug sieht. Andrea hat vorhin auch schon den Zweikampf genannt. Das fand ich immer toll, dass das Lost zu sowas Apokalyptischen am Ende nochmal wirklich geworden ist. Also da steht dann wirklich das ganze Schicksal der Insel auf dem Spiel und sie steigen hinunter quasi zum Herz. Du siehst es fast schlagen, pulsieren, wie da diese Insel wirklich am Leben ist und da kehrt auch nicht jeder zurück aus diesem Loch so irgendwie, also das sind einfach nochmal ganz, ganz große, ja, vielleicht auch wirklich pathetische Bilder, aber dann auch sehr, sehr angemessen für dieses finale Einstieg in Staffel 2, ja, ich weiß gar nicht. Ich mag sehr gerne das Zitat, das habe ich nie wieder vergessen, First Plane Crash. Das ist irgendwie, ja, ganz, ganz nett, ich weiß aber leider gar nicht mehr, wo es wirklich auftaucht. Ja, Lieblings-Lost-Moment. Es ist schwer, sich
Es gibt einfach so viele, klar.
Ja, vermutlich wäre mein Lieblings-Lost-Moment eine der Verwendungen von Downtown oder Make Your Own Kind of Music.
Ich habe bei mir sind es ganz klar vier Momente, die ich niemals abschütteln kann von Lost. Das ist tatsächlich ganz unscheinbar. Ist es das Ende des Pilots? Des Doppelpilots, wenn die Palmen zum ersten Mal wackeln und die Überlebenden davor stehen und sich denken, ach du Scheiße, jetzt sind wir schon abgestürzt und jetzt ist da auch noch eine Creepy-Insel. Und man ist so da und merkt, okay, da geht irgendwas ab und ich will wissen, was da abgeht. Das ist irgendwie so der Moment, wo Lost mich hatte. So, das werde ich nie vergessen. Und dann natürlich, was Matthias schon meinte, Staffel 3, Folge 23, Through the Looking Glass, Part 2, also das Staffel 3 Finale, Charlies Tod, wenn er halt Nat Pennys Boot auf der Hand stehen hat, das gegen die Scheibe drückt und Desmond sagt, sorry, aber nicht das Boot deiner Auserwählten, ist leider irgendwas anderes, was da gerade auf uns zusteuert. Und gleichzeitig ist es, gibt's in der Folge auch noch den anderen Moment, den ich jetzt als Zusatz erwähnen möchte. Und zwar, wenn man erkennt im Staffel 3 Finale, dass das, was man gesehen hat, keine Flashbacks, sondern Flash-Forwards waren. Mhm. Und Kate und Jack sich treffen außerhalb der Insel und Jack dann halt so, wir müssen zurück, Kate, wir müssen zurück. Einfach so, was? Und natürlich The Constant, was Matthias schon gesagt hatte, die Folge, das ist Staffel 4, Folge 5, die Desmond und Penny-Folge. Ja. Und da finde ich halt total faszinierend. Also die haben, vieles wurde ja von den beiden Showrunnern gemeinsam geschrieben, auch diese Folge. Und die Folge wird ja als eine der besten TV-Folgen überhaupt auch gehandelt. Die ist auf allen besten Listen dabei, weil, wie Matthias schon meinte, besser wird's einfach nicht mehr.
Ich hätte mir die gestern auch echt gern nochmal angeschaut, aber da war dann einfach schon zu spät.
Ja, geht mir genauso. Und vierter Moment ist das Ende. Und das ist eigentlich gar kein Moment, das ist einfach die ganze Doppelfolge. Jeder Moment in dieser Doppelfolge.
Gab es denn irgendwann bei Lost den Punkt, wo ihr das Gefühl hattet, ihr seid von der Serie überrannt worden oder ist es zu kompliziert, zu verwirrend geworden?
Ich glaube, bei mir war das schon am Ende durchaus der Fall. Wir reden ja jetzt wahrscheinlich dann anschließend gleich über das Ende. Bei mir war das so, dass ich vom Ende, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, überrumpelt war und nicht so ganz wusste, was ich davon halten soll. Aber beim zweiten, vierten, fünften und jetzt sechsten Mal gucken, saß ich halt einfach nur da und habe das über mich, auf mich einprasseln lassen und war einfach nur so mitgenommen von den ganzen Emotionen. Ich finde das auch nicht so schlimm, wenn ich was auf Anhieb nicht gleich verstehe. Esther, wie war das bei dir? Hast du dich mal überrannt gefühlt?
Nee, überrannt nicht, aber Lost hat mich was total Wichtiges gelehrt. Ich glaube, das war so ein Wendepunkt in meiner Serienguck-Karriere, dass ich irgendwann erkannt habe, manchmal ist die Lösung des Rätsels gar nicht so wichtig. Es ist einfach diese Freude am Rätsel, am Miterleben, Mitgehen. Und da muss man dann nicht immer jedes bis zum Ende ausbuchstabieren, um glücklich zu werden.
Voll.
Ja, dann würde ich sagen, weil Andreas ja auch schon angedeutet hat, dann lasst uns doch jetzt zum Finale, zum Ende übergehen. Denn jetzt sind ja 10 Jahre rum, seit das Finale ausgestrahlt wurde und wir wollen zurückschauen. Deshalb Spoilerwarnung bis zum Horizont. Jetzt wirklich reden wir übers Ende. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann kommt jetzt alles, was zum Ende zu sagen ist, hier zusammen. Und da würde ich mal anfangen wieder mit einer Sprachnachricht, die wir nämlich von Max bekommen haben, der auch ein großer Fan ist von Lost. Und die spiele ich an der Stelle mal ab, weil er natürlich auch hier im Podcast was sagen wollte.
Hallo in die Runde, hier ist Max. Und ja, 10 Jahre Lost-Ende. Ich kann gar nicht fassen, dass es so lange jetzt schon her ist. Aber trotzdem, auch wenn die Erinnerungen ein bisschen verblassen, die Serie hat immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist eine der ersten Serien, die ich gebinged habe tatsächlich. Damals, als die erste Staffel auf DVD rauskam, habe ich sie in einem Rutsch durchgeguckt. Auch noch im falschen Bildformat, weil ich meinen Fernseher nicht richtig einstellen konnte. Und Lost ist eine der ersten Serien. Ab der zweiten Staffel habe ich wirklich wöchentlich geguckt. Und das ist die erste Serie, zu der ich wirklich Artikel und Theorien Woche für Woche gelesen habe. Ja, Lost ist einfach immer noch so ein besonderes Serienhighlight in meinem Leben. Einer der ersten wirklichen Serienblockbuster, die ich erlebt habe. Und ja, ich freue mich immer noch, dass es Lost gibt. Und das Ende fand ich super, dass die Serie so geendet hat, wie sie auch angefangen hat, mit einem Augenaufschlag von Jack angefangen und am Ende der Serie schlägt er die Augen wieder zu. Also es hätte nicht runder enden können. Ja, das ist meine Lost-Leidenschaft in Kurzform. Jetzt übergebe ich wieder an euch. Bis dahin, ciao.
Ich würde sagen, Argumentation abgeschlossen. Perfektes Ende.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss, Max. Ja, ich denke, Lost spricht auf jeden Fall was aus unserer Seele. Einfach diese gerundete Rahmenhandlung, die da wirklich zugemacht wird, ist natürlich ein wunderschöner Moment, aber es ist nicht so, dass es allen so geht. Also bei uns hört er ja sicherlich heraus, dass wir da eigentlich rundum zufrieden damit sind, wie Lost geendet ist. Aber wir haben auch mal euch gefragt bei Instagram wieder, wie ihr denn so zum Ende steht, und da kamen sehr unterschiedliche Antworten bei raus. Willst du da mal ein bisschen was vorlesen, Andrea?
Ja, sehr gerne. Ich habe mir angeguckt, was ihr bei Instagram geschrieben habt, und ich fand das mega faszinierend, dass es unterschiedlicher und weiter auseinandergehend nicht hätte sein können, was die Antworten betrifft. Also ich glaube, von ein paar Dutzend Antworten haben nur 2, 3 sehr neutral geantwortet. So, war okay, war ganz nett, war gut, du. Aber die meisten Sachen waren entweder schlechtestes Finale aller Zeiten oder bestes Finale aller Zeiten. Und daran merkt man schon, wie wichtig, glaube ich, die Herangehensweise an die Serie ist und wie wichtig die Erwartungen an die Serie waren, dahingehend, ob man es jetzt richtig gut oder richtig schlecht fand. Ich kann mal ein paar Beispiele vorlesen und generell mal auf die negative Kritik eingehen, warum das Finale eigentlich so kontrovers war damals. Auf Instagram habt ihr geschrieben, The Primetime Nerd schreibt, eins der schlechtesten Finale, die es je gab. Es hieß auch zum Beispiel von Michi HH1980, verwirrend und doof. Toby McLean schreibt, das erste Mal, dass eine Serie durch das Finale komplett versaut wird. Ich glaube, da gab es vorher schon andere, aber und X-Tubi schreibt, das Ende etwas zu chaotisch und wirkte ein wenig so, als ob man es schnell zu Ende bringen möchte. Viele haben auch geschrieben, zum Beispiel Anna Kavom, ich habe es nie verstanden, also das war auch ein Problem, dass einfach zu wenig erklärt wurde. Und Petrozio schreibt, das Finale war etwas irreführend. Und also nicht nur aus den Antworten, sondern generell, wenn man sich ein bisschen durchliest, auch wie die Kritiken damals waren. Viele Leute, glaube ich, haben sich so ein bisschen betrogen gefühlt am Ende. Ich habe mir natürlich den Game of Thrones Podcast angehört, den hier die Jennys und Matthias letzte Woche aufgenommen haben. Und ich glaube, da ist einfach dasselbe passiert wie bei Game of Thrones oder auch wie zum Beispiel bei Star Wars 8 und 9 vor allem, dass einfach die Erwartungen waren so groß und so verschieden an dieses Finale, dass es gar nicht mehr möglich war, die Erwartungen überhaupt zu erfüllen. So. Und natürlich kommt dann sowas dabei raus. Ich glaube, im Falle von Lost ist es tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, weil Lost ja sowohl diese komplizierte Storyline und die Fragen beantworten musste, als auch die Charaktere zu einem Ende bringen musste und dann den Charakteren mehr Zeit gewidmet hat als der Auflösung der Rätsel. Und ich glaube, damit waren viele sehr, sehr unzufrieden, was ich auch absolut verstehen kann, wenn man wegen den Rätseln gekommen ist und wegen den Rätseln geblieben ist. Bei mir war es so, ich bin wegen den Rätseln gekommen und wegen den Charakteren geblieben. Deswegen war es für mich am Ende in Ordnung. Eine Frage an euch beide, bevor wir zu den positiven Aspekten kommen. Habt ihr noch irgendwelche negativen Kritikpunkte mitbekommen oder hattet ihr, als ihr es zum ersten Mal gesehen habt, irgendwelche negativen Anmerkungen zum Finale?
Also ich denke generell, die letzte Staffel war dann halt nochmal sehr anders und hat lange einem was vorgehalten, wo man nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und da denke ich, kann sich leicht Frustration aufbauen, weil man nicht weiß, wo das alles hinführen soll. Und ich denke, da sind einfach viele Leute dann auch ausgestiegen, beziehungsweise, ja, wie man auch raushört, waren dann irgendwie unzufrieden damit, was das dann bedeuten sollte.
Matthias? Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe da jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Vielleicht nochmal das aufgreifen, was Andrea vorhin gesagt hat, dass vor dem zweiteiligen Finale gibt es ja 2 Folgen, die so ein bisschen die Origin-Story von Lost darstellen könnten. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass die Serie nicht diesen Weg gewählt hat, da noch tiefer vorzudringen, sondern das dann eher auf einem abstrakten Level irgendwie geklärt hat, wie die Geschichte zu Ende geht.
Ja, denke ich auch. Witzigerweise, wir hatten vor einem Jahr oder so einen Artikel auf Moviepilot, wo nach Jahren sich Evangeline Lilly, also die Kate-Darstellerin, nochmal zum Finale geäußert hatte und hat ein sehr schönes Zitat gebracht, was ich gerne mal vorlesen will. Und zwar hat sie gesagt, beim Finale habt ihr alle da gesessen und mit angehaltenem Atem gedacht, sie werden uns jetzt die Antwort geben. Nun, das ist das, was Religionen tun. Wenn ihr Antworten auf die großen Fragen des Lebens wollt, geht in die Kirche, geht zu Gott. Aber Kunst ist dazu da, die Frage an euch zurückzuleiten. Sie fordert euch auf, zu sehen, zuzuhören, zu erleben. Ihr sollt sie durch den Spiegel eurer Seele betrachten und herausfinden, was es für euch bedeutet. Also fast so eine pathetische Antwort, wie Lost wahrscheinlich geben würde.
Aber Gänsehaut, Gänsehaut.
Ich fand es wirklich sehr schön, wie sie das so gefasst hat, dass irgendwie, im Prinzip sagt sie damit ja, jeder sieht das Lost-Ende, was er sehen will. Ja, aber du wolltest zum Positiven des Lost-Finales überleiten, Andrea.
Ja, auf jeden Fall. Also auch meine persönliche Meinung ist ja sehr, sehr positiv dem Finale gegenüber. Ich möchte auch noch mal ein paar Antworten vorlesen, die ihr da draußen uns gegeben habt zum Lost-Finale. Wallig05 schreibt zum Beispiel, beste TV-Episode aller Zeiten. Ich frage mich, wie man das nicht abfeiern kann. Und tatsächlich haben mehrere von euch geschrieben, dass sie nicht verstehen, wie man es nicht mögen kann. Und das finde ich so faszinierend, weil das zeigt einfach, wie unfassbar weit hier die Meinungen auseinandergehen. Haku Aslan schreibt, eigentlich immer noch gut, alle zusammen zu sehen war einfach schön. Und das finde ich auch, macht das Finale so toll, weil sie halt einfach all unsere liebsten Charaktere nochmal zusammenführt und allen nochmal so ein Closure, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, gibt am Ende, und zwar aber gemeinsam. Priscilla Werner schreibt, die Serie war mega, hat sich gelohnt, und ich finde lustig, weil sie noch geschrieben hat, und zwar, habe das Ende nie wirklich gesehen, alle waren in der Kirche. Das ist gut zusammengefasst auf jeden Fall, danke dafür. Flo 1887 schreibt, einfach nur perfekt, die Montagen waren sehr emotional und mir gefällt das Prinzip der Doppelfolge. Das finde ich auch, also es war schon gut, dass sie da zwei Folgen gemacht haben, das war dann genau die richtige Länge. Ich finde einfach, dass es so ein, also das Finale hat da einfach so viel Leidenschaft und man hat wirklich gemerkt, wie sehr den Drehbuchschreibern, also allen voran Cuse und Lindelof, den Showrunnern, die Charaktere am Herzen liegen und dass eben die Reise der Charaktere rund beendet wird, im Fokus stand. Finde ich einfach nach wie vor einen absoluten Geniestreich, dass sie darauf den Fokus gelegt haben am Ende und dann sich dazu entschieden haben, eher die Rätselsachen schnell zu beenden und sich dann am Ende auf die Charaktere zu konzentrieren. Was findet ihr denn am Ende noch so schön?
Ich denke, auch für mich war es einfach dieser emotionale Abschluss, der Bogen, der dazu gemacht wird, dass alles zusammenläuft und man wirklich auch alle nochmal wieder sieht, wobei ja viele schon vorher irgendwie ausgestiegen waren. Und da war es dann einfach um mich geschehen. Matthias, du magst es auch, oder das Finale?
Ich habe es vor allem wirklich so als emotionale Erfahrung wahrgenommen. Das, was ja jetzt auch schon angesprochen wurde, dass es so irgendwie zwei Hälften gibt, zwei Erzählstränge, die so parallel nebeneinander mitlaufen, finde ich auch sehr schön. Auf der einen Seite bist du schon direkt auf dem Weg zu diesem Finale in der Kirche und auf der anderen Seite hast du trotzdem nochmal das kleine Inselabenteuer mit dabei und manchmal hast du fast das Gefühl, dass die Szenenübergänge so gewählt sind, dass der Dialog von einer in der nächsten Szene fortgesetzt wird, auch wenn es irgendwie örtlich und zeitlich voneinander sehr weit entfernt ist. Sogar die Figuren sind dann nicht immer die gleichen. Doch ich finde das schon irgendwie wirklich einfach geschickt zu sagen, wir können ja auch gar nicht zufriedenstellende Antworten auf die Geheimnisse geben. Also das ist ja vielleicht auch irgendwie diese Krux von Lost und vielleicht ist die Erkenntnis von dir, Esther, ja auch einfach sehr wertvoll, dass das Spaß am Rätseln eigentlich, dass das auch irgendwie wie was viel Besonderes ist, als am Ende die Antwort auf das Rätsel zu erhalten, weil damit entmystifiziert es sich ja vielleicht auch selbst und ich glaube, das Finale von Lost hat ja auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir jetzt 10 Jahre später hier noch sitzen und darüber reden, eben weil es irgendwas minimal Unbefriedigendes gibt oder irgendwas, was noch offen ist, irgendwas, was uns nie wieder losgelassen hat, aber auch irgendwas, wo sich ein ganz großer Bogen geschlossen hat und man kann immer wieder zurückkehren und das ist natürlich Gegenstand der Popkultur geworden, Referenzpunkt für viele andere Sachen auch. Ich meine, es gab ja bei Game of Thrones auch wenige Diskussionen über das Ende, wo dann nicht auch schon das Dilemma bei Lost irgendwie erwähnt wurde, dass halt da eine andere riesengroße Hype-Serie zu Ende gegangen ist. Jenny hatte das auch beim Game of Thrones Podcast so umschrieben mit, das Problem beim Breaking Bad Ende ist, dass es einfach jedem gefallen hat, dass es einfach schon zu perfekt war und dann wurde es einfach abgenickt und deswegen redet jetzt keiner mehr wirklich über das Breaking Bad Ende. Das finde ich eigentlich einen sehr interessanten Gedankengang, dass du irgendwie da so eine gefeierte Serie machen kannst und dann am Ende sogar die Punktlandung schaffst, aber irgendwie das ist dann nicht auffühlend genug, um ein größeres Vermächtnis nach sich zu ziehen. Wobei Breaking Bad ja schon ein Vermächtnis definitiv hat, allein durch die hervorragende Better Call Saul Serie oder auch jetzt der Aaron Paul Film, der bei Netflix noch kam, der die Geschichte von Jesse fortsetzt.
El Camino.
Genau, El Camino. ja, das Lost-Finale ist einfach ein Knaller.
Ja, und es ist auch gut, dass es kontrovers ist und dass dadurch diskutiert wird, genau.
Alle, die sich übrigens immer noch fragen, worum geht's eigentlich in Lost, vielleicht können wir das auch noch kurz aufklären, das ist eigentlich super einfach erklärt. Die Insel ist so eine Art Hüter allen Lebens und es gibt einen Beschützer der Insel und der ist Jacob. Es gab vorher schon andere und Jacob bemüht sich darum, dass er einen Nachfolger bekommt und deswegen stürzen die Leute auf der Insel ab und ja, dann suchen sie einen Kandidaten und das wird dann letzten Endes Hugo und dann gibt's natürlich noch Verstrickungen mit Jacobs Bruder, der die Insel verlassen will und böse ist. Und dann am Ende schaffen sie das alles und es gibt einen neuen Kandidaten und dann irgendwann sind alle Leute, die auf der Insel abgestürzt ist, tot. Manche sterben auf der Insel, manche sterben später, weil sie ja entkommen sind. Und dann treffen sie sich am Ende im Jenseits wieder.
So. Nach dem Tod, egal wann
Nach
sie gestorben
dem Tod.
Sind.
Genau.
Das war Lost für euch erklärt von Andrea.
Und im Prinzip geht's auch nicht um mehr. So, aber um das, was Lost dann halt so spannend macht, sind diese ganzen Charakterverstrickungen und die ganze Mythologie, die halt dann noch drumherum aufgebaut wurde. Und ach ja, ich liebe es.
Und was ich in persönlicher Sache noch loswerden muss, nein, es sind nicht alle Menschen von Anfang an tot gewesen, die auf der Insel gelandet sind. Da gab es ja noch diese Verwirrung am Ende, weil beim Abspann gezeigt wurde, das brennende Flugzeug Wrack verlassen am Strand.
Ja.
Und da gingen dann gleich die Rätselsachen wieder los. Heißt das, dass die von Anfang an tot waren? Nein, es ist nicht so. Die haben sogar eine Presseerklärung rausgegeben, dass nicht so ist, dass diese Bilder einfach nur eine visuelle Hilfe sein sollten, um dem Zuschauer zu ermöglichen, runterzukommen, bevor dann sich im Fernsehen die News anschlossen.
Also ein abgestürztes Flugzeug bringt mich wirklich nicht runter.
Aber wenn keine Menschen dabei sind, ist so leise knistert, Matthias.
Ja, das ist eigentlich mit das unheimlichste Bild in der ganzen Serie.
Das fand ich auch total gruselig gestern, als ich das Finale nochmal geguckt habe. Und dann ist die letzte Szene ja, ist wie Christian Shepherd die Kirchentür aufmacht und alle in das Weiß, gleißende Weiß hinausgucken. Und dann Cut. Und dann siehst du so ein verlassenes, brennendes Flugzeugwrack am Strand. Das ist super deprimierend.
Ja, genau. Das wollte ich nochmal loswerden, weil damals in der Uni hatte ich ein Seminar, wo wir über Serien gesprochen haben. Und da waren sie auf einmal alle einig, ja. Und da waren die dann alle tot. Und ich dachte, nein, das muss ich verteidigen. Das muss ich in die Welt hinaustragen. Genau, jetzt wisst ihr das. Ein für alle Mal. Hoffentlich. Dann würde ich jetzt zum Abschluss ans Ende nochmal gerne an euch die Frage dranhängen. Was denkt ihr denn, welche Einflüsse jetzt heute noch spürbar sind von Lost? Auf welche Serien hat sich ausgewirkt? Und vielleicht auch gleich im Zusammenhang damit, welche Serien würdet ihr dann auch empfehlen, Leuten, die Lost mochten, jetzt zu gucken? Andrea, willst du da mal anfangen?
Ja, gerne. Also eine Serie, also es gibt mehrere Serien, die man aus unterschiedlichen Gründen sehr gut empfehlen kann. Ich nenne jetzt mal drei davon. Wenn man auf diesen Mystery-Aspekt steht von Lost, dann kann ich Fringe sehr gut empfehlen. Fringe ist für mich immer so ein bisschen eine Mischung aus Akte X und Lost gewesen. Es ist ein Procedural, also quasi so Case of the Week am Anfang. Geht aber sehr stark dann, driftet total ab, hat dann auch ganz starke Sci-Fi-Elemente. Geht um eine Ermittlerin, wo ganz viele mystische Sachen passieren. Wer Fringe noch nicht gesehen hat, gibt auch, glaube ich, nur 4 Staffeln, kann ich absolut empfehlen. Die Serie kam auch raus, während Lost gerade lief, Ende der Nullerjahre. Wer auf den Rätselaspekt von Lost steht, dem kann ich natürlich Dark empfehlen.
Endlich hast du es untergebracht in diesem Podcast.
und da wissen wir ja jetzt tatsächlich seit heute, als wenn der Podcast aufgenommen wird, kam vorhin gerade die Netflix-Mail, die dritte Staffel von Dark startet am 27. Juni 2020. Und zwar wird das Startdatum genau 33 Tage, so lang wie die Zyklen in Lost auch immer, in Lost sage ich schon, in Dark auch immer sind, 33 Tage vor dem eigentlichen Startdatum angekündigt. Also allein daran merkt man schon, dass das auf jeden Fall für die Rätselfreunde was Tolles ist. Und alle Leute, die den Pathos und die Emotion und den Schmerz der Serie mögen, denen empfehle ich The Leftovers. Das ist die genau so geniale Serie von dem Lost Co-Showrunner Damon Lindelof, wo, wenn es in Lost darum geht, dass die Figuren traurig sind, dann geht's in Leftovers darum, dass die Figuren depressiv sind. Und aber gleichzeitig wird eben wieder diese Reise der Charaktere beschrieben, von einem unfassbar schlimmen Ereignis bis zum Ende der Reise quasi, bis nicht bis zur Auflösung, aber einfach bis zur inneren Auflösung vielleicht. Da sind schon sehr viel Parallelen zu sehen. Genau, das wären so meine drei großen Tipps.
Ja, ich denke, bei Leftovers würde ich und wahrscheinlich auch Matthias sich anschließen, oder Matthias?
Oh ja, eigentlich, das ist mein einziger Tipp. Nach Lost kommt nur The Leftovers und dann ist eh schon Schluss, dann besser werden Serien nicht mehr.
Ja, ich würde vielleicht auch noch ein bisschen Westworld in die Runde werfen, einfach weil der Rätselaspekt da auch da ist. Obwohl Westworld und auch Dark einen deutlich, ich würde sagen, kühleren Ansatz an die Figuren hat, aber trotzdem natürlich Spaß macht, da mit zu rätseln und zu spekulieren, wie es weitergeht.
In den 2000ern wäre ja vielleicht auch Heroes hier 2006 gestartet. Auch noch so eine Serie, die da, glaube ich, in der Tradition steht. Ich glaube, Fringe ist ja eh von dem gleichen, also nicht von dem gleichen, aber von dem halben gleichen Team hier. J.J. Abrams war ja da auch dabei und so. Aber auch Heroes, beides so Serien, wo du einfach viel so was Großes erlebst, viele Figuren hast, das ist auch emotional mit Familiengeschichte, Beziehungen untereinander und dann die großen Fragen immer, was soll das Ganze?
Ja, auf jeden Fall.
Ich wollte nur sagen, wem Lost zu heteronormativ ist, der soll sich Sense8 angucken.
Oh ja. Von den Wachowskis.
Stimmt, da spielt übrigens auch Naveen Andrews mit.
Ja.
Ja, genau. Es ist, ich meine, Sense8 ist natürlich ein bisschen anders, aber es geht auch um die schicksalshafte Verknüpfung von mehreren Figuren und mit einem großartigen Ensemble und es ist auch gleichzeitig Action und Emotion bei Netflix. Hm. Kann ich nur empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ich denke darüber nach, Mark Pellegrino spielt ja auch mit, der ist auch in Supernatural drin, ne, Andrea?
Ja.
Wenn ihr eher die Leute seid, die Schauspielern folgt, die euch irgendwie ans Herz gewachsen sind, dann hat man da gar nicht so große Möglichkeiten, stelle ich fest. Also Leute, die in Lost mitgespielt haben, wenige haben da wirklich den Schritt geschafft, dann auch im nächsten großen Ding dabei zu sein. Also zum Beispiel Evangeline Lilly, klar, die war im Hobbit und jetzt im MCU als The Wasp dabei. Aber gerade so Hauptfiguren wie Matthew Fox, von denen hört man ja leider heutzutage eigentlich fast gar nichts mehr, oder?
Nee, das ist total traurig. Der Einzige, der mir nach Lost wirklich erhalten geblieben ist, war Michael Emerson, also der Benjamin Linus spielt, weil er einer der Hauptdarsteller in Person of Interest war. Mit James Caviezel, das fand ich eigentlich ganz cool, auch wenn ich nur die erste Staffel gesehen habe. Aber ansonsten gab es keinen einzigen Schauspieler, den ich irgendwo noch in einer größeren Rolle weiter verfolgt hätte.
Josh Holloway, Sawyer war auch in irgendeiner Sci-Fi-Serie noch, aber das sind halt auch so punktuell Sachen, die natürlich nicht mehr so groß geworden sind wie Lost und deshalb auch nur so am Rande wahrgenommen werden.
Ich glaube, Colony, wenn mich nicht alles falsch
hieß
das.
Ja, und Josh Holloway. Daniel Day-Kim war doch im Hellboy-Reboot drin.
Ja.
Der Gin-Darsteller, ja.
Josh Holloway hat übrigens, also der Sawyer-Darsteller hat übrigens ein ganz, ganz, ganz tolles Cameo in Community, die Serie, die ich euch am Anfang des Podcasts ans Herz gelegt habe.
Da schließt sich der Kreis wieder, oh mein Gott.
Die Serie Community verweist auch ganz oft auf Lost, weil einfach, ja, wenn es um Popkulturreferenzen geht, dann kommt man nicht um Lost drumherum. Es ist einfach so, es ist in die Geschichte eingegangen.
Das finde ich ist auch irgendwie ein schönes Schlusswort für uns, was dazu überleitet. Also egal, ob nun 4, 8, 15, 16, 23 oder 42 Jahre vergangen sind, Lost sollte jeder gesehen haben, der irgendwie Spaß an Rätseln und Figurenzeichnungen hat. Also traut euch ruhig ran, ihr werdet es nicht bereuen, auch wenn ihr es noch nie geguckt habt oder einfach nochmal gucken wollt. Ansonsten könnte ich euch als Streamgestöber Folgen noch ein paar Sachen ans Herz legen, wenn ihr jetzt noch weiterhören wollt. Und zwar zum Beispiel, wenn ihr nostalgisch nochmal in die 2000er eintauchen wollt und euch darin so richtig suhlen, dann die Nostalgiefolge Supernatural, die Andrea und ich und Max vor kurzem aufgenommen haben. Oder wenn ihr jetzt eher gute Laune sucht, dann haben wir auch zwei verschiedene Podcasts mit Streaming-Tipps für Ablenkung und gute Laune, auf die ihr zurückgreifen könnt. Wollt ihr zuletzt noch was loswerden, Andrea und Matthias?
Ich glaube, wir können auch noch den großen Livestream von unseren Kollegen Yves und Sebastian empfehlen, weil die haben ja auf dem Moviepilot-Kanal vor gar nicht allzu langer Zeit fast 2 Stunden lang über Lost und die Bedeutung der Serie, das Vermächtnis und wie die beiden das erfahren haben, durchgesprochen. Und ich wusste gar nicht, dass Yves so ein riesengroßer Lost-Kenner ist. Also es gibt irgendwann den Moment, wo er fast alles auswendig runterrattert und da war ich ein bisschen baff. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Ja, total. Ich hatte mich da auch im Chat mal kurz dazugeschaltet und dann hat Yves versucht, meine größten Heulmomente zu erraten. Und tatsächlich, ich habe 5 Momente genannt und er hat 6 Versuche gebraucht und sie alle in der richtigen Reihenfolge erraten. Ja, so durchschaubar bin ich, naja. Ich habe nur noch eine Sache zu sagen, und zwar, Esther, ich finde es super, dass du die Zahl 42 gerade noch erwähnt hast, weil ich habe im ganzen Podcast die Zahlenfolge in der richtigen Reihenfolge untergebracht, aber ich wusste nichts für 42. Aber jetzt haben wir das auch geklärt.
Jetzt könnt ihr aber von vorne hören und gucken, wo Andrea die Zahlen untergebracht hat. Das ist ein sehr schönes Easter Egg, Andrea, sehr schön.
Ich habe mich wirklich bemüht. Das war gar nicht so leicht.
Ja. Dann verratet doch zuletzt noch, wo man euch lesen, schreiben, hören, sehen kann. Matthias, wo gibt's dich?
Ja, ich schreibe natürlich auf Movieplot sehr viel unter meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf. Und da bin ich auch auf Twitter zu finden, alternativ unter dem Handle Bibelbrox mit 3e.
Mich findet ihr unter Andrea Woega bei Instagram und Twitter und bei Muipilot unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Da könnt ihr mir auch immer überall jederzeit schreiben, wenn ihr Ideen für den Podcast habt oder eben an podcast@muipilot.de.
Mich gibt's hingegen oder genauso auf Instagram und bei Twitter als Strawstar oder bei Muipilot als Strawstar oder Esther Stroh, wie ich heiße. Und außerdem freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns auch so Nachrichten schickt, euer Feedback zukommen lasst, denn genau ohne euch wäre dieser Podcast gar nicht hier. Also wir freuen uns immer, dass ihr uns so fleißig zuhört. Und damit würden wir sagen, tschüss und streamt was Schönes.
Tschüss. Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.